Annika Decker. Wir von der anderen Seite. Gelesen von Katja Riemann. Hörbuch Hamburg Verlag, 2019. Für Alexander Wilde, für meine Familie und alle auf der anderen Seite. Intensivstation. Eine Krankenschwester wäscht einen ausgemergelten, blassen Körper, seift mit einem Waschlappen den Bauch und die Beine ein. Die Hüftknochen ragen aus dem Becken wie zwei Elchschaufeln. Daneben liegt eine dürre, adrige Hand. Wer ist das? Der Lappen wäscht weiter. Ich will das nicht weiter angucken und versuche, mich wegzudrehen. Ich bin so verdammt steif. Ich stütze die Hand ab. Die knochigen Finger neben dem Knochenkörper bewegen sich auch. Nochmal. Und nochmal. Dann verstehe ich, das ist meine Hand. Ich bin das knochige Ding, das da gewaschen wird. Ich will etwas sagen, aber irgendein großer Stab steckt in meinem Hals. Kann mal jemand den Stab da rausholen? Der Lappen ist verschwunden. Anscheinend bin ich fertig gewaschen. Wie laut es hier ist und überall piepst es elektronisch. Legt man hier Leute zum Sterben hin? Ich weine. Die Düsterkeit kommt und zieht mich weg. Nach wirren Fieberträumen wache ich auf. Dieses ständige Gepiepse macht einen völlig irre. Schemenhaft nehme ich meine Eltern wahr und daneben meinen Bruder Juri, riesengroß und dürr. Sie lächeln mich an mit Tränen in den Augen. Sie halten meine Hand. Hinter ihnen steht ein Arzt. Ich hoffe, der will mir nicht auch noch die Hand halten. Meine Haut brennt. Als ich etwas sagen will, klemmt wieder dieser komische Stab in meinem Hals. Was ist denn bloß los? Juris braune Locken flirren vor den Deckenleuchten wie ein Heiligenschein um seinen Kopf. Er sieht mir in die Augen, fängt vorsichtig an zu reden. Dass ich auf der Intensivstation sei, sagt er, und noch ein bisschen schwach, aber ich solle mir keine Sorgen machen. Oh Gott, irgendwas Schreckliches muss passiert sein. Hat mir jemand was amputiert? Amputation ist eine meiner Urängste, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Bestimmt hat mir jemand was amputiert. Hoffentlich nur einen von den unwichtigen Fingern. Juri scheint meine Gedanken gelesen zu haben und erklärt, dass ich unversehrt sei. Es sei noch alles dran. Und das Ding in meinem Hals sei ein Tubus, weil ich noch nicht selber atmen könne. Ich solle mir keine Sorgen machen. Morgen käme der sowieso raus. Der Arzt im Hintergrund nickt. Es ist nur leider so, sagt mein Bruder, dass dir jemand vom Personal gestern aus Versehen die Ohren abgeschnitten hat. Wie bitte? Warum das denn? Aber ich höre doch was. Und dann fällt bei mir der Groschen, er hat einen Witz gemacht. Ich muss grinsen, so ein Schwachsinn. Klar, habe ich Ohren. Meine Mutter schreit auf, als sie mein Lächeln sieht. Alle lachen gelöst und freuen sich wie verrückt über meine ziemlich lahme Auffassungsgabe. Das heißt wohl, dass ich keinen Hirnschaden habe, kriege ich noch mit. Noch nie in meinem Leben war ich so müde. Ich drifte ab und gerate in eine dunkle Wohnung. Tack, tack, tack ist das einzige Geräusch in dem schmuddeligen Raum. Durch die Schlitze in einer französischen Tür kann ich sehen, dass draußen die Sonne scheint. Es riecht nach Süden, aber hier drin ist es kalt. Meine Finger hämmern unaufhörlich auf der Tastatur eines Computers. Ich muss das Drehbuch fertig schreiben, unbedingt. Hinter mir höre ich ein kratzendes Geräusch und kurz darauf ein kehliges Lachen. Ich weiß, ich darf nicht hinsehen, sonst passiert etwas Schreckliches. Um Gottes Willen nicht umdrehen. Dann wieder das höhnische, nach Aufmerksamkeit gierende Lachen. Ich nehme all meinen Mut zusammen und drehe mich mit einem Ruck nach hinten um. In einem kleinen Käfig hockt ein verfilztes, mit schorfigen Krusten übersätes Wesen. Bei seinem Anblick läuft es mir kalt den Rücken herunter. Wer ist das? Ein stechender Schmerz in meinem Hals holt mich zurück. Irgendwas brennt auf meiner Haut, als würde jemand Zigaretten auf mir ausdrücken, falls sich das so anfühlt. Ich blinzle und sehe eine Frau in Weiß mit langem, blondem Haar. Möglichkeit 1. Das ist eine Ärztin. Möglichkeit 2. Ich bin endlich im Himmel und ein Engel ist mir erschienen. Ich höre Juri reden. Gleich hast du es geschafft. Nur noch ganz kurz. Du bist tapfer, Schwesterchen. Ein Schmerz wie von Feuer. Juri neben mir streichelt meine Hand. Tja, wohl doch nicht im Himmel. Also Möglichkeit 1. Die Ärztin, aka kein Engel, jammert: Ich komme so schlecht an der Sehne vorbei, es flutscht immer weg. Das klingt für meine Begriffe nicht gut und wieder spüre ich den Feuerschmerz. Mein Bruder redet mit warmer Stimme auf mich ein. Gleich habe ich's geschafft. Was denn eigentlich? Ich höre mich lallen wie ein Vollalki. Die Ärztin erklärt knapp, dass ich einen Zugang an den Hals genäht bekomme. Offenbar ohne Betäubung, sonst würde es nicht so verdammt wehtun. Was zum Teufel ist überhaupt ein Zugang? Immer wenn ich mich versuche zu konzentrieren, zersplittern meine Gedanken in tausend Teile. Die gute Nachricht ist aber, dass der blöde Tubus raus ist, versucht mein Bruder mich aufzumuntern. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Als die Ärztin fort ist, bettele ich Juri mit meiner Besowski-Stimme an, mich nach Hause mitzunehmen. Olli kann dir doch helfen. Ich will hier weg. Ich muss mein Drehbuch fertig schreiben. Die warten doch alle auf mich. Mein Bruder lächelt mich lieb an. Ich bin anscheinend nicht in Berlin, wo ich wohne, sondern in der Stadt meiner Eltern. Wir wollten zusammen Weihnachten feiern. Um das Drehbuch soll ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das ist fertig und wird schon gedreht. Trotzdem, er versteht, dass ich hier bald raus will. Unbeirrt lalle ich weiter. Er soll mich gleich mitnehmen, damit ich mich auf das Sofa meiner Eltern kuscheln kann. Mama kocht mir Suppe und päppelt mich auf. Dann feiern wir schön Weihnachten, so wie wir es bestimmt wollten, mit Plätzchen und Braten und Knödeln. Und alles wird gut. Mir fällt noch was ein. Ich hab so viele Geschenke für euch alle. Kannst du die vielleicht einpacken? Das habe ich nicht mehr geschafft. Und zu Hause in Berlin ist Olli dann da und hilft mir. Vielleicht kann ich das Drehbuch ja auch im Liegen zu Ende schreiben. Ich glaube, ich lalle immer noch. Meine Zunge wiegt mindestens 10 Kilo. Ich schaue zu meinem Bruder hoch. Jetzt sieht er plötzlich sehr traurig aus. Leicht panisch beharre ich darauf, dass er mich hochhieft, damit ich schon mal packen kann. Juri hat Tränen in den Augen, glaube ich. Er atmet tief aus und erklärt mir, dass ich erst mal zu Kräften kommen müsse. Es habe mich ganz schön erwischt.
Ich will aber nach Hause.
Eben waren wir uns doch einig, dass ich hier weg muss.
Juri, bitte. Oder ruf Olli an. Olli kann...
Vor lauter Verzweiflung fange ich an zu weinen. Irgendein Gerät piepst wieder. Juri setzt sich sofort zu mir ans Bett. Er sieht mich ernst an und verspricht, mich noch heute Nacht hier wegzuholen. Er habe einen ganz tollen Plan, aber der funktioniere nur im Dunkeln. Ich gehe jetzt los, Nachtsichtgeräte besorgen und den Grundriss. Wir seilen uns von der Hauswand ab. Ruh du dich aus, du musst nachher fit sein, okay? Gott sei Dank! Ich frage sicherheitshalber, ob er mich eventuell Huckepack nehmen könnte, nur falls ich den ganzen Weg nicht schaffe. Und können wir ein paar Infusionen klauen, so für die erste Zeit? Die Antwort versuche ich noch mitzubekommen, aber keine Chance. Ich dämmere weg. Als ich aufwache, bin ich allein. Es ist so verdammt laut hier auf dieser Intensivstation. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Unaufhörlich piepsen alle möglichen Geräte vor sich hin. Hier und da hört man jemanden vor Schmerz stöhnen oder schreien. Sehen kann ich niemanden, weil mein Bett mit weißen Vorhängen umzäunt ist. Es wäre ein super Setup für einen Stanley Kubrick-Film oder irgendeine Quälvariante von Big Brother. Ich bin wirr im Kopf und fühle mich fiebrig. Meine Haut ist so empfindlich. Ich würde so gerne wieder einschlafen, aber es geht nicht. Alles tut mir weh und umdrehen ist nicht wegen der vielen Schläuche. Ich gucke an mir herunter. Wirklich verdammt viele Schläuche. Ein paar führen unter mein Krankenhaushemd. Ich traue mich aber nicht nachzusehen, wo genau sie hinführen. Am Hals sind welche mit kleinen Plastikventilen vorne dran. Das hat mir vorhin die Ärztin erklärt. Immer wieder, wenn ich hinunterlinse, falle ich Idiot kurz darauf rein und freue mich, dass ich tolle neue Rasterzöpfe mit Perlen habe. Immer wieder drifte ich in erschreckend reale Albträume ab. So müssen sich Verrückte fühlen. Ich merke, dass ich anfange, Unsinn vor mich hinzubrabbeln, wie »Bitte verlass mich nicht« zu irgendeinem Pfleger, aber ich kann es nicht verhindern. Danach schäme ich mich. Vorhin, gestern oder wann auch immer, war ich mir ganz sicher, dass jemand mit einer Waffe direkt hinter der Trennwand steht. Ich war der festen Überzeugung, die Klinik sei evakuiert worden, aber mich hatte man vergessen. Stundenlang muss ich, starr vor Angst, so dagelegen haben. Ich flüsterte immer wieder, »Bitte schießen Sie nicht. Ich bin auf Ihrer Seite.« Wieder und wieder flüsterte ich das als Mantra für mich und den imaginären Mann mit der Pistole. Was niemand bemerkte, weil niemand bei mir war und ich mich auch nicht bewegen kann. Ich krieg gerade mal so einen Finger hoch, wenn ich es schaffe, mich zu konzentrieren. Mein Körper fühlt sich an, als hätte mich ein sehr schlechter Schreiner aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und irgendwann mittendrin keinen Bock mehr gehabt.